Rainer, lies mal vor.
Band 2, 9. Kapitel. Ein verschwundener Kontinent. Am folgenden Morgen, den 19. Februar, trat der Kanadier in mein Zimmer. Ich erwartete seinen Besuch. Seine Miene war sehr bedrückt.
»Nun, mein Herr«,
sagte er zu mir. »Nun, Ned, der Zufall ist gestern uns nicht günstig gewesen.«
»Ja, der verdammte Kapitän muss gerade zu der Stunde anhalten, da wir im Begriff waren, von seinem Fahrzeug zu entweichen.«
»Ja, Ned, er hatte Geschäfte bei seinem Bankier.«
»Seinem Bankier?«
»Oder vielmehr bei seinem Bankhaus. Ich verstehe darunter diesen Ozean, wo seine Schätze sicherer aufgehoben sind, als sie es in den Staatskassen wären.« Ich erzählte darauf dem Kanadier, was am Abend zuvor sich begeben hatte, in der stillen Hoffnung, ihn auf den Gedanken zu bringen, den Kapitän nicht zu verlassen. Aber meine Erzählung hatte nur den Erfolg, dass Ned energisch sein Bedauern aussprach, dass er nicht auf eigene Rechnung einen Ausflug auf den Kampfplatz von Vigo hatte machen können.
»Kurz«,
sagte er,
»es ist noch nicht aller Tage Abend. Nur ein vergeblicher Wurf der Harpune. Ein anderemal wird's glücken. Und gleich diesen Abend, wenn's sein muss.«
»In welche Richtung fährt die Nautilus?« fragte ich.
»Ich weiß nicht«,
erwiderte Ned. »Nun denn, so werden wir zum Mittag die Aufnahme sehen.« Der Kanadier kehrte zu Conseil zurück. Sobald ich angekleidet war, begab ich mich in den Salon. Der Kompass beruhigte nicht. Die Nautilus fuhr in süd-südwestlicher Richtung. Wir kehrten Europa den Rücken. Ich wartete mit einiger Ungeduld, bis die Aufnahme geschah. Gegen 11:30 entleerten sich die Behälter und unser Fahrzeug stieg zur Oberfläche des Ozeans auf. Ich eilte auf die Plattform. Ned Land war mir schon zuvor gekommen. Es war kein Land mehr in Sicht. Auf der unermesslichen Meeresfläche zeigten sich nur einige Segel am Horizont, ohne Zweifel von solchen, die bis zum Kap Rogue die günstigen Winde zur Fahrt um das Kap der guten Hoffnung herumsuchten. Es war ein bedeckter Himmel. Ein Windstoß bereitete sich vor. Ned versuchte voll Zorn, den nebeligen Horizont zu durchdringen. Er hoffte noch, dass hinter diesem Nebel sich das so ersehnte Land zeigen werde. Um 12 Uhr schien die Sonne einen Augenblick durch. Der Leutnant benutzte diesen hellen Zeitpunkt, um die Höhe aufzunehmen. Darauf, als das Meer unruhiger ward, stiegen wir wieder hinab und die Luke ward wieder geschlossen. Als ich eine Stunde nachher auf die Karte sah, bemerkte ich, dass die Lage der Nautilus darauf eingetragen war mit 16 Grad 17 Minuten Länge und 33 Grad 22 Minuten Breite, 150 Lieues von der nächsten Küste entfernt. An ein Entweichen konnte man nicht mehr denken, und man kann sich den Zorn des Kanadiers vorstellen, als ich ihm zu erkennen gab, wo wir uns befanden. Ich meines Teils war nicht übermäßig untröstlich. Ich fühlte gleichsam eine lastende Bürde mir abgenommen und konnte mich mit einer gewissen Ruhe wieder zu meinen gewohnten Beschäftigungen wenden. Am Abend, gegen 11 Uhr, erhielt ich ganz unerwartet den Besuch des Kapitäns. Er fragte mich sehr höflich, ob ich mich von dem Wachen in der vorigen Nacht ermüdet fühle. Ich sagte nein.
»Dann, Herr Aronnax, will ich Ihnen einen merkwürdigen Ausflug vorschlagen.«
»Tun Sie das, Kapitän.«
»Sie haben den Meeresgrund noch nicht anders besucht als bei Tag und Sonnenschein. Würde es Ihnen gefallen, ihn in dunkler Nacht zu sehen?«
»Recht gerne.«
»Dieser Spaziergang wird ermüdend sein, sage ich zum Voraus. Man muss weit gehen und einen Berg hinauf. Die Wege sind nicht sehr gut gebahnt.«
»Was Sie da sagen, Kapitän, erhöht nur meine Neugierde. Ich bin bereit, Sie zu begleiten.«
»Nun, So kommen Sie, Herr Professor, um unsere Skafander anzuziehen.«
Als wir im Ankleidezimmer waren, sah ich, dass weder meine Gefährten noch irgendjemand von der Bemannung uns bei diesem Ausflug begleiten sollten. Der Kapitän hatte mir nicht einmal vorgeschlagen, Ned oder Conseil mitzunehmen. In wenigen Augenblicken waren wir angezogen. Man gab uns reichlich mit Luft versehene Behälter auf den Rücken, aber die elektrischen Lampen waren nicht in Bereitschaft. Ich bemerkte es dem Kapitän.
»Sie würden uns unnütz sein«, erwiderte er.
Ich glaubte, missverstanden zu haben, aber ich konnte meine Bemerkung nicht wiederholen, denn der Kopf des Kapitäns war schon in seiner Metallumhüllung verschwunden. Ich legte meinen Panzer vollständig an und fühlte, dass man mir einen beschlagenen Stock in die Hand gab, und nach einigen Minuten fassten wir Fuß auf dem Grunde des Atlantischen Meeres in einer Tiefe von 300 Meter. Es war bald Mitternacht und die Gewässer in tiefem Dunkel, aber Kapitän Nemo zeigte mir in der Ferne einen rötlichen Punkt, einen weithin leuchtenden Schimmer, der etwa 2 Meilen von der Nautilus entfernt glänzte. Was es für ein Feuer war, wodurch genährt, weshalb und wie es in der Wassermasse sich wieder belebte, hätte ich nicht sagen können. Jedenfalls leuchtete es uns, obwohl unbestimmt. Aber ich gewöhnte mich bald an dies eigentümliche Dunkel, und ich begriff, wie unnütz unter diesen Umständen der Rühmkorffsche Apparat gewesen wäre. Wir schritten also nebeneinander her, gerade auf das bezeichnete Feuer los. Der ebene Boden stieg unmerklich. Wir machten mit Hilfe des Stockes große Schritte, aber im Ganzen kamen wir langsam vorwärts, denn unsere Füße blieben oft in einer Art Schlamm stecken, der mit Algen durchknetet und mit flachen Steinen bedeckt war. Während des Voranschreitens vernahm ich über meinem Kopf ein gewisses Nieseln. Dieses Geräusch wurde mitunter stärker und erzeugte gleichsam ein anhaltendes Knistern. Die Ursache wurde mir bald klar. Es war der Regen, welcher ungestüm und prasselnd auf die Oberfläche fiel. Es kam mir instinktartig das Gefühl, als würde ich durchnässt, vom Wasser, mitten im Wasser. Ich konnte nicht umhin, über den närrischen Gedanken zu lachen. Aber unter dem dichten Skafanderkleid fühlte man das nasse Element nicht mehr, und man meint, mitten in einer Atmosphäre zu sein, die etwas dichter wie auf der Erde wäre. Das ist alles. Nachdem wir eine halbe Stunde weit gegangen, wurde der Boden steinig. Die Medusen, die mikroskopischen Schalentiere, die Seefedern beleuchteten ihn ein wenig mit phosphoreszierendem Schimmer. Ich erblickte dann Steinhaufen, die von Millionen Zoophyten und einer Menge Algen bedeckt waren. Der Fuß glitt oft aus auf dieser klebrigen Decke von Tang, und ohne meinen eisenbeschlagenen Stock wäre ich manchmal gefallen. Wandte ich mich um, so sah ich stets die weißliche Leuchte der Nautilus, welche in der Entfernung zu erbleichen begann. Diese Steinschichtungen, wovon ich eben sprach, waren auf dem Grunde des Ozeans mit einer gewissen Regelmäßigkeit gereiht, welche ich nicht zu erklären wusste. Ich gewahrte riesenhafte Furchen, die sich im fernen Dunkel verloren und deren Länge man nicht zu schätzen imstande war. Noch andere, besondere Eigentümlichkeiten zeigten sich, welche ich nicht zu erklären wusste. Es kam mir vor, als zerträten meine schweren bleiernen Sohlen eine Lage von Gebein, das mit trockenem Geräusch krachte. Was war dies für eine weite Ebene, über die ich herschritt? Ich hätte den Kapitän fragen mögen, aber seine Zeichensprache, wodurch er mit seinen Gefährten, wenn sie ihn bei seinen unterseeischen Ausflügen begleiteten, sich verständigen konnte, war mir noch unverständlich. Inzwischen vergrößerte sich der rötliche Schein, welcher uns leitete, und setzte den Horizont in Flammen. Dass es unter Wasser einen solchen Lichtherd gab, beunruhigte mich im höchsten Grad. War es eine elektrische Ausströmung, die sich kundgab? Oder eine den Gelehrten der Erde noch unbekannte Naturerscheinung? Oder gar, der Gedanke fuhr mir durch den Kopf, hatte der Mensch bei dieser Glut die Hand im Spiel? Fachte er diesen Brand an? Sollte ich auf tiefem Meeresgrund Genossen, Freunde des Kapitäns Nemo finden, welche gleich ihm ein so seltsames Dasein hatten, denen er einen Besuch abstatten wollte? Sollte ich dort unten eine ganze Kolonie Landesflüchtiger finden, welche des irdischen Elends müde, die Unabhängigkeit im tiefsten Grunde des Ozeans aufgesucht und gefunden hatten? All diese tollen, unglaublichen Ideen verfolgten mich, und in dieser Stimmung des Geistes, der unablässig von den zahllosen Wundern, die unter meinen Augen geschahen, überspannt war, wäre ich nicht überrascht gewesen, wenn ich im tiefen Meeresgrund auf eine der unterseeischen Städte, wovon der Kapitän Nemo träumte, gestoßen wäre. Unser Weg wurde immer heller. Der bleiche Schimmer strahlte auf dem Gipfel eines etwa 800 Fuß hohen Berges. Aber was ich bemerkte, war nur der Widerschein, welcher sich durch das Kristall der Wasserschichten bildete. Die Quelle dieser unerklärbaren Helle, die Glutstätte, war auf der entgegengesetzten Seite gelegen. Mitten in diesen steinigen Irrgängen, welche den Grund des Atlantischen Meeres durchzogen, ging Kapitän Nemo ohne Anstoß weiter. Er kannte die dunklen Pfade. Ohne Zweifel hatte er sie schon oft gemacht und konnte sich nicht verirren. Ich folgte ihm mit unerschütterlichem Vertrauen. Er kam mir vor wie ein Genius des Meeres, und wenn er vor mir herschritt, bewunderte ich seine hohe Gestalt, die auf dem hellen Hintergrund schwarz abstach. Um 1 Uhr früh befanden wir uns an den ersten Gebirgsaufgängen. Aber um hinaufzukommen, musste man sich durch die schwierigen Pfade eines ungeheuren Gehölzes wagen. Ja, ein Gehölz von abgestorbenen, blätterlosen, saftlosen Bäumen, die durch Einwirkung des Wassers mineralisiert waren und über welche hier und da riesenhafte Fichten emporragten. Es war sozusagen ein noch aufrecht stehender Kohlenschatz, der mit den Wurzeln im Boden steckte und dessen Gezweig, gleich den feinen Papierschnitten, sich auf der Oberfläche der Gewässer klar abzeichnete. Man stellte sich einen Harzwald an den Seiten eines Gebirges vor, aber einen versunkenen Wald. Die Pfade waren mit Tang und Meergras überschüttet, worunter eine Welt von Schalentieren wimmelte. Ich klimmte die Felsen hinan, schritt über die hingestreckten Baumstämme, zerriss die Meerlianen, welche sich von einem Baum zum anderen hinzogen, scheuchte die Fische auf, welche von einem Zweig zum anderen entflohen. Fortgerissen fühlte ich keine Müdigkeit. Ich folgte meinem Führer, welchem Ermüdung unbekannt war. Welch ein Schauspiel! Wie ließe sich ein Bild geben von dieser Waldung und diesen Felsen, unten düster und wild, oben in der Färbung roter Töne durch Einwirkung jenes hellen Schimmers, welche durch die zurückstrahlende Kraft der Gewässer verstärkt wurde. Wir klimmten Felsen hinan, die späterhin mit dem dumpfen Getöse einer Lawine zusammenfielen. Rechts und links zogen finstere Gänge, worin sich der Blick verlor. Kapitän Nemo ging stets aufwärts. Ich wollte nicht zurückbleiben, folgte ihm kühn, unterstützt durch meinen tüchtigen Stock. Ein Fehltritt wäre verderblich gewesen auf diesen engen Pfaden neben Abgründen, aber ich schritt weiter mit festem Tritt und ohne Schwindel. Bald sprang ich über einen tiefen Spalt, bald wagte ich mich über einen wankenden Baumstamm, der umgestürzt von einer Kluft zur anderen führte. Dort schienen monumentale Felsen auf unregelmäßiger Basis überhängend den Gleichgewichtsgesetzen zu trotzen.
und ich selbst fühlte nicht den Unterschied der starken Dichtigkeit des Wassers, wenn ich, trotz meines schwerfälligen Anzugs, der kupfernen Kopfbedeckung und den bleiernen Sohlen, über steile Abhänge so leicht, fast wie eine Gemse, aufwärts drang. Ich fühle wohl, dass ich bei dieser Erzählung Unwahrscheinliches zu sagen scheine. Aber es ist doch wirklich und unbestreitbar so. Es ist kein Traum, den ich berichte. 2 Stunden, nachdem wir die Nautilus verlassen hatten, waren wir über die Linie des Baumwuchses hinausgekommen. Und 100 Fuß über unseren Köpfen ragte die Spitze des Berges empor, welcher die glänzende Bestrahlung des Abhangs der anderen Seite verdeckte. Hier und da zogen sich versteinerte Gebüsche im Zickzack. Massenweise entflohen die Fische unter unseren Tritten wie Vögel im Gesträuch. Die Felsenmasse war voll undurchdringlicher Spalten, tiefer Grotten, unergründlicher Löcher, worin es sich auf dem Grunde fürchterlich rührte und regte. Mein Pulsschlag stockte, wenn sich mir enorme Fühlhörner in den Weg streckten oder im Dunkel der Höhlungen erschreckende Scheren klafften. Tausende leuchtender Punkte glänzten inmitten des Dunkels. Es waren die Augen riesenmäßiger Schalentiere, die in ihren Löchern hockten, kolossale Hummer, die sich wie Hellebardiere reckten, Krabben wie Kanonen auf ihren Lafetten und grässliche Polypen, die ihre Fühlhörner gleich einem lebendigen Schlangengebüsch verschlungen ausstreckten. Diese Ungeheuerlichkeiten waren eine mir unbekannte Welt. Seit wie vielen Jahrhunderten lebten diese Tiere also in den tiefsten Schichten des Ozeans? Aber ich konnte mich dabei nicht aufhalten. Kapitän Nemo achtete nicht mehr darauf. Wir waren auf einer ersten Hochfläche angelangt, wo andere Überraschungen meiner harrten. Man bekam da malerische Ruinen zu Gesicht, welche die Hand des Menschen erkennen ließen, ungeheure Haufen von Steintrümmern, woran man unklare Formen von Schlössern und Tempeln unterscheiden konnte, die mit einer Welt von Zoophyten in Blüte und mit einer dicken Hülle von Tang und Algen gleich Efeu überdeckt waren. Aber was hatte es mit diesem durch Überschwemmung versenkten Erdteil für eine Bewandtnis? Wer hatte diese Felsen und Steine als Zeugen aus der Urzeit aufgerichtet? Wohin hatte mich des Kapitäns Nemo Laune geschleppt? Gerne hätte ich ihn gefragt. Ich hielt ihn an, fasste ihn beim Arm, aber er schüttelte den Kopf und zeigte auf den höchsten Gipfel des Berges, als wolle er sagen: »Komm, komm immer weiter.« Ich nahm meine letzten Kräfte zusammen, ihm zu folgen, und in einigen Minuten hatten wir die Spitze erstiegen, die um etwa 10 Meter über diese ganze Felsenmasse emporragte. Ich blickte auf die Seite, woher wir gekommen waren, zurück. Der Berg erhob sich nur 700 bis 800 Fuß über die Ebene, aber auf der entgegengesetzten Seite beherrschte er aus doppelter Höhe den Grund dieses Teiles des Atlantischen Meeres. Ich konnte weit hinausblicken und gewahrte einen ungeheuren Raum von starkem Blitzschein erleuchtet. In der Tat, der Berg war ein Vulkan. 50 Fuß unterhalb der Spitze, mitten in einem Regen von Steinen und Schlacken, warf ein weiter Krater Lavaströme aus, die in feurigem Sprudeln durch die Gewässer drangen. So erleuchtete der Vulkan wie eine ungeheure Fackel die darunterliegende Ebene bis zu den äußersten Grenzen des Horizonts. Ich habe gesagt, der unterseeische Krater warf nur Laven aus, keine Flammen. Für diese bedarf es des Sauerstoffs der Luft, und sie konnten ohne diesen sich nicht unter dem Wasser entwickeln. Aber Lavaströmungen, die das Prinzip ihres Brandes in sich tragen, können bis zum rot-weißen Gedeihen siegreich gegen das nasse Element kämpfen und bei einer Berührung verdunsten. All diese Gase verbreiteten sich in reißenden Strudeln, und die Lavaströme glitten auf dem Krater des Berges hinab
wie einst aus dem Krater des Vesuvs auf Torre del Greco. Und wirklich zeigte sich da unter meinen Augen in Trümmern eine in den Abgrund versunkene Stadt mit eingestürzten Dächern, zerfallenen Tempeln, verschobenen Gewölben, zu Boden gestürzten Säulen, an denen man noch die Verhältnisse toskanischer Architektur erkannte. Weiter hinaus Trümmer eines riesenhaften Aquädukts. Hier, in Schlamm vergraben, eine Akropole mit den Formen eines Parthenon. Dort die Spuren eines Kais, als hätte einst ein antiker Hafen am Gestade eines verschwundenen Ozeans den Kaufmannsschiffen und Kriegstriremen Schutz gewährt. Noch weiter hinaus lange Reihen zerfallener Mauern, große verödete Straßen, ein ganzes versunkenes Pompeji, welches der Kapitän Nemo vor meinen Augen wieder ins Leben rief. Wo war ich? Ich wollte es um jeden Preis wissen. Ich wollte reden, die kupferne Kugel, welche meinen Kopf einkerkerte, abreißen. Aber Kapitän Nemo kam zu mir und hielt mich ab. Darauf hob er ein Stückchen kreideartigen Gesteins auf, trat an einen schwarzen Basaltfelsen und schrieb darauf ein einziges Wort. Atlantis. Wie ein Blitzstrahl fuhr mir ein Gedanke durch den Kopf. Das alte Atlantis Platons, das einst versunkene Festland, dessen Dasein eine Menge Gelehrten von Origenes an bis Humboldt geleugnet, ein Verschwinden unter die Märchen gerechnet, von anderen nicht minder großen Gelehrten, von Plinius bis Buffon anerkannt wurde. Hier lag es vor meinen Augen mit den unverwerflichen Zeugnissen seines Hinabsinkens. Es war also die versunkene Landschaft, welche einst außerhalb Europas, Asien, Libyens vorhanden war, draußen vor den Säulen des Herkules, wo einst das mächtige Volk der Atlanten lebte, mit welchem das alte Griechenland seine ersten Kriege führte. Plato selbst hatte in seinen Schriften die Großtaten dieser Heroenzeit aufgezeichnet. Sein Dialog Timaeus und Critias ist sozusagen unter Eingebung Solons geschrieben. Einst unterhielt sich Solon mit einigen weisen Griechen aus Sais, einer bereits 800 Jahre alten Stadt. Einer dieser Greise erzählte die Geschichte einer anderen Stadt, die über 1000 Jahre älter war. Diese erste, etwa 9 Jahrhunderte alte athenische Stadt war von den Atlanten angegriffen und zum Teil zerstört worden. Diese Atlanten, sagte er, hatten ein unermessliches Festland inne, das größer war als Afrika und Asien zusammen, und eine Fläche vom 12. bis 40. Grad nördlicher Breite deckte. Ihre Herrschaft erstreckte sich selbst auf Ägypten. Sie wollten dieselbe auch über Griechenland ausdehnen, mussten aber vor dem unbezwinglichen Widerstand der Hellenen zurückweichen. Jahrhunderte verflossen. Es entstand eine Überschwemmung, ein Erdbeben, und in Zeit von einer Nacht und einem Tag verschwand jenes Atlantis, deren höchste Spitzen Madeira, die Azoren, die Kanaren, die kapverdischen Inseln noch hervorragen. Diese historischen Erinnerungen rief die Inschrift Kapitän Nemos in meinem Geist wach. Also hatte mich das seltsamste Geschick dahin geleitet, dass ich auf einem der Berge dieses Kontinents stand, die Ruinen aus der Urzeit der geologischen Epochen mit Händen zu berühren imstande war. Ach, wie bedauerte ich diesen Mangel an Zeit! Gerne wäre ich die steilen Abhänge des Berges hinabgestiegen, um den unermesslichen Kontinent ganz zu durchlaufen, der ohne Zweifel einst Afrika mit Amerika verband, um die großen Städte der Urzeit zu besuchen. Während ich über diesen Gedanken in Träume versank und alle Details dieser großartigen Landschaft mir einzuprägen bemüht war, stand auch Kapitän Nemo, wieder eine bemooste Säule gelehnt, in stummes Träumen verloren. Eine volle Stunde blieben wir an dieser Stelle und betrachteten beim Glanz der Larven die ungeheure Ebene. Aus der Tiefe drang ein Getöse, das klar durch die umgebenden Gewässer drang und mit majestätischer Fülle widerhallte. In diesem Augenblick schien auch der Mond eine Weile durch die Massen der Gewässer und warf einige bleiche Strahlen auf den versunkenen Kontinent. Nur ein Schimmer zwar, aber von unbeschreiblichem Effekt. Der Kapitän erhob sich, warf einen letzten Blick auf diese unermessliche Ebene. Darauf winkte er mit der Hand, ihm zu folgen. Wir stiegen den Berg hinab. Als wir den mineralischen Wald einmal hinter uns hatten, sah ich die Leuchte der Nautilus gleich einem Stern glänzen. Der Kapitän schritt gerade darauf los, und wir befanden uns wieder an Bord, als eben das erste Schimmern des Morgenrotes die Oberfläche des Ozeans traf.